Grappa. In Florenz werden die Gesetze am Abend gemacht und in der Früh gebrochen. Wir machen zwar viel Wein, aber wir trinken nicht viel. Und transportieren lässt sich unser Wein nicht. Er ist, wie es die Bauern hier nennen, un piccolo vino, ein kleiner Wein. Das heißt, ein leichter Wein von nicht sehr hohen Graden und ein ganz natürlicher Wein, ohne jegliche Zusätze oder gar chemische Bearbeitung. Das heißt aber auch, dass er nicht sehr alt werden kann. Was da im Jahr übrig bleibt, ist zu verkaufen, auch wenn es nur wenig bringt. Schade. Schade, meinten auch unsere bäuerlichen Nachbarn, die den Wein kennen, aber genügend eigenen Wein produzieren, sodass es Abnehmer nicht in Frage kamen. Da machte uns Smeraldo, einer unserer Nachbarn, eines Tages einen Vorschlag. Warum, so meint er, würden wir nicht aus dem Wein einen Grappa machen? Grappa? Das lernten wir nun. Grappa wird hier jeder Schnaps genannt, also nicht nur der, der diesen Namen aufgrund seiner Herkunft aus Trebern verdient. Wir sollten also unseren überschüssigen Wein in Schnaps verwandeln, in einen Weinbrand, der sei ewig haltbar und finde sicher auch Abnehmer. Eine gute Idee, aber wie und wo konnte das bewerkstelligt werden? Man würde es uns wissen lassen. Und man ließ es uns wissen. Am nächsten Samstag um 9 Uhr abends werde man den Wein abholen. Wir seien eingeladen, mitzukommen. Um 9 Uhr abends am nächsten Samstag fuhr ein kleiner, dreirädriger Lastwagen vor. Der Wein wurde aufgeladen und wir dazu. Ab ging es zu Smeraldos Haus. Hier hatte sich das sogenannte Schnapsmännchen eingefunden, ein älterer Mann von zarter Gestalt, der, auf welche Weise wissen wir nicht, mit einem großen Kupferkessel gekommen war, der nun kunstvoll über dem offenen Kaminfeuer in Stellung gebracht wurde, indem man im Kamin mit Ziegeln eine Art Podest gebaut hatte. Aus dem Kessel ragte ein nicht sehr dickes Kupferrohr, das in einem steilen Bogen in einen Behälter mit Wasser und aus diesem wieder hinausführte und an dessen Ende ein kleiner Hahn als Verschluss saß. Die Mechanik dieser Sache war sofort klar, als nun unser Wein in den Kessel umgeleert wurde. Das Feuer würde den Wein erhitzen, der Alkohol als erstes verdampfen und dieser Dampf über das Rohr aus dem Kessel entweichen. Durch den kühlenden Wasserbehälter geleitet, würde sich der Dampf wieder verflüssigen und was am Ende des Rohres dann herauskam, musste der Grappa sein. Genauso war es auch. Obwohl es, wie wir bald merkten, großer Kenntnis und sogar Kunst bedarf, diesen Vorgang richtig zu steuern. Denn niemals darf der Kessel zu stark erhitzt werden. Und um das Feuer niedrig und kontrollierbar zu halten, werden nur trockene Weinreben entzündet, die Stückchen für Stückchen in das Feuer unter den Kessel geschoben werden. Und das geschieht so. Um den Kamin stehen alle, die zu diesem Vorgang eingeladen wurden. Da ist einmal der Smeraldo und seine Familie, das sind einige der Nachbarn, das sind wir und das ist das Schnapsmännchen. Jeden von uns wurde ein Glas in die Hand gedrückt und jeder von uns holte sich später ab und zu eine Kostprobe von dem in dünnem Strahl aus dem Rohr fließenden Grappa. Während nun alle Anwesenden laufend ihre Meinung über den Zustand des Grappas abgaben, verstand es das Schnapsmännchen sehr geschickt, mit dem Fuß die Weinreben Zentimeter um Zentimeter in das Feuer zu schieben. Nie zu viel, nie zu wenig. Der Grappa kommt zunächst in einer hochgradigen Konzentration aus dem Kessel, 80 Grad oder mehr. Und in dieser Konzentration ist er nicht trinkbar. Aber mit der Zeit wird er leichter und beginnt unter jene 42 Grad abzusinken, die er letztlich haben soll. Da ist es notwendig, das entstehende Gemisch immer wieder zu kosten. Es ist klar, dass das Grappa-Brennen solcher Art zum gesellschaftlichen Ereignis wird, zu dem die Nachbarn gerne erscheinen. Je länger der Vorgang dauert, desto munterer werden die Gespräche, obwohl sie immer wieder zum eigentlichen Anlass zurückkehren, zur Beurteilung der Stärke und der Qualität des Gebräus. Für uns war es ein besonderer Abend, hatten wir doch dergleichen noch nie erlebt. Als schließlich alle der Meinung waren, der Grappa hätte nun die richtige Konsistenz, erklärte das Schnapsmännchen die Prozedur für beendet. Was von unserem Wein im Kessel übrig war, wurde weggeschüttet, der Kessel gereinigt, das Rohr demontiert und die Utensilien des Schnapsmännchens transportfähig gemacht. das heißt in große dunkle Decken gewickelt. Auch kam mir vor, dass sich Schnapsmännchen zunächst draußen umsah, ob da auch niemand sei, der es beobachtete. Als es mit Hilfe der Bauern seine Utensilien auf den kleinen Lastwagen packte. Erst jetzt fiel mir auf, dass wir eigentlich recht spät mit der Schnapsbrennerei begonnen hatten. Es war schon dunkel, als unser Wein abgeholt wurde. Und weshalb eigentlich musste der Wein in Smeraldos Haus gebrannt werden? Es hätte doch viel Mühe erspart, wäre der Wein gleich bei uns gebrannt worden. So stellte ich die entsprechenden Fragen und löste damit einige Verlegenheit aus. Dann rückte Smeraldo mit der Sprache heraus. »Ich dachte, Sie wüssten, dass das Schnapsbrennen hier verboten ist. Der Staat achtet auf sein Monopol.« Das war mir nicht in den Sinn gekommen, obwohl ich natürlich wusste, dass das Schnapsbrennen damals noch in fast allen Ländern verboten war. Aber der Vorschlag Smeraldos, unseren Wein in Schnaps zu verwandeln, war von ihm so selbstverständlich vorgetragen worden, dass wir diesen Schluss nicht gezogen hatten. So hat Smeraldo also eine Gefahr auf sich genommen. Wäre unsere Schnapsbrennerei entdeckt worden, hätte es für ihn eine saftige Strafe geben können und vielleicht noch andere Konsequenzen. Doch da schmunzelte Smeraldo. »Wissen Sie, uns kennen die Carabinieri und wir kennen Sie. Würden Sie die Schnapsbrennerei bestrafen wollen, so hätten Sie schon jeden von uns bestrafen müssen. Und schließlich wollen auch die Carabinieri hier in Frieden leben. Das war zu verstehen, aber wie passten da wir hinein?« Smeraldo etwas verschmitzt. Mit ihnen könnten es sich die Carabinieri erlauben, eine Weile in Feindschaft zu leben. Mit uns nicht.